Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Monika Dittrich. Guten Morgen. Über dem großen Treffen des Weltkirchenrates in Deutschland schwebt der Vorwurf eines neuen Antisemitismus-Skandals. Dazu ein Gespräch mit dem deutsch-jüdischen Historiker Michael Wolfsohn. Und wir erzählen die Geschichte der Kölner Domvollendung, die auch eine Geschichte voller Konflikte zwischen dem Königreich Preußen und der katholischen Kirche ist. Und damit herzlich willkommen zu Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Morgen beginnt in Karlsruhe der große Christengipfel. Die Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen, auch Weltkirchenrat genannt, zu dem vor allem protestantische, orthodoxe und anglikanische Kirchen gehören. Die römisch-katholische Kirche gehört offiziell nicht dazu, hat aber Gaststatus. Die Vollversammlung, jedenfalls mit tausenden Teilnehmern aus aller Welt, findet nun erstmals in Deutschland statt. So viel zu den Fakten. Kommen wir jetzt zum kontroversen Teil. Schon im Vorfeld zeichnen sich Konflikte ab. Der eine hat mit dem Krieg in der Ukraine zu tun. Es kommt nämlich auch eine Delegation der russischen orthodoxen Kirche, die den Angriffskrieg theologisch rechtfertigt. Und der andere Konflikt hat mit dem designierten Generalsekretär zu tun, dem südafrikanischen Theologieprofessor Jerry Pillay, dem einige Beobachter Antisemitismus vorwerfen. Und das ist nicht die erste Antisemitismusdebatte im Weltkirchenrat. Deshalb ging die Frage an den deutsch-israelischen Historiker Michael Wolfsohn. Hat der Ökumenische Rat der Kirchen ein Antisemitismusproblem?
Ganz offensichtlich, aber wir sollten dieses Antisemitismusproblem in den größeren historischen Zusammenhang stellen. Ich würde einfach mal sagen, erstens hat der ÖRK sicherlich auch andere Probleme. Menschen treten aus den Kirchen massenweise aus und man hat offenbar nichts Wichtigeres zu tun, als sich mit Israel und Palästina zu beschäftigen. Das erinnert mich an Nathan den Weisen von Lessing, wo der Jerusalemer Patriarch immer sagt, tut nichts, der Jude wird verbrannt. Und meine zweite kurze Vorbemerkung. In 2000 Jahren haben sich, ich sag mal, die Kirchen judentheologisch nicht diplomatisch formuliert sonderlich positiv hervorgetan. Eine kleine Pause wäre vielleicht mal ganz angebracht.
Lassen Sie uns über den jüngsten Anlass der Antisemitismusdebatte sprechen, über den Mann, der ab dem 1. Januar den Weltkirchenrat als Generalsekretär führen wird, Jerry Pillay, Theologieprofessor aus Südafrika, fiel vor einigen Jahren auf mit einem Text, in dem er Israel als Apartheidsstaat bezeichnet und mit dem früheren südafrikanischen Apartheidsregime vergleicht. Sie haben den Text für uns zur Hand genommen. Er ist 2016 erschienen, lässt sich leicht im Internet finden. Also jeder kann lesen, was Pillay dort schreibt. Warum ist dieser Text aus Ihrer Sicht problematisch?
Erstens, weil er wenig über die Apartheid offenbar weiß, vergessen oder verdrängt hat, was für einen südafrikanisch-schwarzen Christen sehr seltsam ist. Und zweitens, weil er mindestens so wenig Ahnung hat über Israel und das Nahostproblem. Kurzum, es strotzt vor Fehlern, über die wir gerne sprechen können. Nicht, dass ich einfach hier eine These in den Raum stelle.
Gut, dann nennen Sie einen beispielhaften Fehler, den Sie da identifiziert haben.
In der Apartheid Südafrikas war es beispielsweise für Schwarze bestenfalls erlaubt, bestimmte Abteile in Bussen, Bahnen zu betreten, sich dorthin zu setzen. Verschiedene Bänke in Parks oder öffentlichen Anlagen waren nur für Schwarze oder eben nicht für Schwarze. Bestimmte Hauseingänge eben nur für Schwarze oder Weiße, also kurzum so, also das gab es in Israel nicht, gibt es nicht, dann vergisst der gute Mann, dass bis vor kurzem die arabische Partei die drittgrößte im israelischen Parlament war, die Schwarzen und die sogenannten Coloreds, also Mischlinge in Südafrika, hatten ihre jeweils eigenen sogenannten Vertretungen, die nichts zu sagen hatten. Inzwischen ist eine arabische Partei Koalitionspartner in Israel, wahrscheinlich auch im künftigen Kabinett. Also ich könnte eine ganze lange Liste aufzählen. Kurzum, viel Thesen, viel Wind, aber wenig Fakten.
Lassen wir mal die Frage der Fehler beiseite. Manche würden jetzt vielleicht sagen, naja, Kritik an israelischer Politik, an israelischem Regierungshandeln muss erlaubt sein. Was hat das mit Antisemitismus zu tun? Inwiefern also sind diese Thesen judenfeindlich?
Naja, das hat nichts mit Kritik an Israel zu tun, sondern das ist judenfeindlich, weil auch Israel eben Rassismus vorwirft. Und Rassismus ist ein Oberbegriff für Antisemitismus, was auch falsch ist, denn die Juden sind keine Rasse. Auch hier geht einiges terminologisch vollkommen durcheinander. Das kann man nicht ernst nehmen. Und welche Kirche auch immer das tut, die desavouiert sich selbst.
Jerry Pillay reagierte vor einigen Wochen auf die Kritik und sagte, Zitat, der ÖRK würde nie eine Leitungsperson wählen, die auf irgendeine Art und Weise antisemitische Gesinnungen darstellt oder verbreitet. Zitat Ende. Herr Wolfsohn, klingt das für Sie plausibel? Vertrauen Sie dem Weltkirchenrat, dass er antisemitischen Gesinnungen energisch entgegentritt?
Dagegen spricht eine 2000-jährige Tradition und der Antisemitismus ist durchaus noch vorhanden. Wenn Sie das Papier insgesamt lesen, dann strotzt es vor pauschalen Darstellungen von nicht nur Israelis, sondern von Juden und eine heftige Kritik eben an Juden. Und das ist Antisemitismus. Da geht es nicht um Israel-Kritik. Also kurzum, hier verbirgt er sich hinter Floskeln. Und da kann man natürlich behaupten, dass dieser Rat keinen Antisemiten wählen würde. Für Putin ist der Ukraine-Krieg auch nur eine militärische Operation. Oder wenn Sie 1984 von George Orwell lesen, natürlich ironisch gemeint von Orwell, Krieg ist Frieden, Freiheit ist Sklaverei. Also mit solchen Parolen können wir uns doch nicht ernsthaft auseinandersetzen. Wir müssen den Text uns anschauen und der ist ganz eindeutig antisemitisch.
Ich würde das gerne noch mal ein bisschen einordnen, denn das ist ja nicht die erste Debatte dieser Art. Immer wieder gab es Kritik am Weltkirchenrat. Er vertrete zu einseitig die Position der Palästinenser. Wir hatten das etwa, als es um die Boykottkampagne BDS ging oder um das sogenannte Kairos-Palästina-Dokument von 2009. Darin hatten palästinensische Christen, unter ihnen auch führende Theologen, die Besetzung der Palästinensergebiete als, ich zitiere, Sünde gegen Gott und die Menschen bezeichnet. Und das war ebenfalls damals vom ÖRK verbreitet worden. Wie würden Sie das einordnen?
In die Tradition von 2000 Jahren Judenhass im Christentum. Ich sage nicht des Christentums, sondern im Christentum. Denn das Christentum hat sich aus dem Judentum entwickelt. Das Judentum, das moderne, in Anführungszeichen, talmudische Judentum, reaktiv im Verhältnis zum neu entstandenen Christentum. Also davon ist in den Entschließungen des Weltkirchenrates eigentlich gar nicht zu merken. Und auch dieser besserwisserische, pseudotheologische Ton dieses Papiers von Herrn Pillay und den anderen Veröffentlichungen, von denen Sie sprachen, nein, das ist ganz eindeutig einzuordnen in die Tradition der vorsichtig formuliert Judendistanz, um nicht zu sagen Judenhass in der christlichen Welt.
Wie sollte sich denn die evangelische Kirche in Deutschland dazu verhalten, die ja immerhin mächtiges Mitglied im ÖRK ist und jetzt auch Gastgeber der Vollversammlung?
Nun gut, es steht jedem frei, und es ist nicht an mir, der evangelischen Kirche Ratschläge zu geben, zumal als jüdischer Deutscher. Ich habe große Sympathie und kenne das Christentum sehr gut. Ich würde, wie ich eingangs sagte, raten, macht mal eine judentheologische Pause, beschäftigt euch mit den Defiziten, die ihr intern habt. Wie gesagt, en masse treten Menschen aus der nicht nur katholischen Kirche aus, sondern der evangelischen Kirche. Also das scheint mir ein dringenderes Problem zu sein, als sich wohlgemerkt ahnungslos mit dem israelisch-palästinensischen Konflikt zu befassen und nur mit Schlagworten um sich zu werfen. Egal, ob das in Deutschland passiert oder im ÖRK, wie das Herr Pillay macht.
Wenn ich jetzt nicht den Historiker Michael Wolfsohn frage, sondern den Menschen Michael Wolfsohn, in Israel geboren, Kind einer jüdischen Familie, die vor den Nazis aus Deutschland geflohen war. Wie wirken diese Debatten über Antisemitismus und Israelfeindlichkeit heute auf Sie persönlich?
Es ist sehr freundlich, Frau Dietrich, dass Sie nach meiner persönlichen Befindlichkeit fragen, aber die interessieren nur wenige, in Klammern zu Recht. Aber ich will es allgemein formulieren. Ich kriege historisch-politische Gänsehaut, wenn ich solche Verlautbarungen lese, wo dann also auch noch gesagt wird, nein, nein, wir haben ja gar nichts gegen Juden und sind keine Antisemiten. Wenigstens bekennt euch dazu, dass ihr Vorurteile habt, dass ihr Partei seid, dann können wir reden. Aber mit dieser Heuchelei kann ich nichts, will ich nichts anfangen. Ich finde es ganz, ganz schrecklich, unabhängig davon, ob es Christen in Deutschland oder woanders machen, ob weiße oder schwarze oder gelbe Christen oder Marschristen oder Mondchristen.
Herr Wolfsohn, wir müssen noch ein anderes kontroverses Thema ansprechen, wenn wir über den ÖRK sprechen. Das betrifft den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Im Vorfeld hatte es Forderungen gegeben, die Delegation der russischen orthodoxen Kirche auszuladen, weil sie diesen Krieg unterstützt. Darauf hat sich der ÖRK aber nicht eingelassen. Die Vertreter der russischen Orthodoxie sind jetzt also in Karlsruhe dabei. Wie finden Sie das?
Also im Prinzip finde ich das richtig, denn Boykott, wechselseitiger Boykott bringt nie etwas. Man schließt Frieden nicht mit den eigenen Freunden, sondern mit den Feinden. Und ohne Dialog ist so etwas überhaupt nicht möglich. Und im Grunde genommen ist das sozusagen symmetrisch das, was BDS macht, also die pro-palästinensische internationale Lobbyorganisation, die unter anderem eben einen Boykott aller Israelis verlangt. Nein, das finde ich falsch, egal gegen wen sich der Boykott richtet. Man muss miteinander reden. Ich will jetzt nicht in die Phrase gleiten, wer miteinander redet, schießt nicht aufeinander. Aber damit nicht geschossen oder nicht mehr geschossen wird, muss man miteinander reden. Das ist unverzichtbar.
Sagt der Historiker Michael Wolfsohn. Von ihm erschien zuletzt eine andere jüdische Weltgeschichte, verlegt bei Herder. Das Gespräch haben wir aufgezeichnet. Der Kölner Dom ist die Kathedrale des Erzbistums Köln, außerdem Touristenmagnet, Wahrzeichen der Stadt und Weltkulturerbe. Grundsteinlegung für die hochgotische Kirche war schon 1248. Zuerst wurde auch noch gebaut, doch dann entwickelte sich das Projekt zu einer die Jahrhunderte überdauernden riesigen Bauruine, was die Kölner angeblich zu der Redewendung brachte: Wenn der Dom fertig ist, geht die Welt unter. Das bewahrheitete sich nicht, denn im September 1842, vor 180 Jahren, ging es doch noch weiter mit den Bauarbeiten. Und das war ausgerechnet preußischer Unterstützung zu verdanken. Köln gehörte zu dieser Zeit zur preußischen Rheinprovinz. Alfred Schmitz blickt zurück und erzählt die Geschichte der Domvollendung, die auch eine Geschichte des Konflikts zwischen dem preußischen Staat und der katholischen Kirche ist.
Friedrich Wilhelm IV. Kommt mit Gattin und großem Gefolge nach Köln. Schon auf der rechten Rheinseite bereitet man dem preußischen Königspaar einen triumphalen Empfang und veranstaltet einen nächtlichen Fackelzug. Am nächsten Morgen sieht der preußische König das, was den Kölnern vertraut ist, den riesigen hölzernen Baukran, der seit dem späten Mittelalter untätig auf dem halbfertigen Südturm des Kölner Doms steht. Ganz oben weht eine Fahne mit dem preußischen Adler. 300 Jahre hatten sich die Kölner Katholiken mit einem Bautorso begnügen müssen. Nun soll die Kathedrale endlich fertiggestellt werden. Und das ausgerechnet durch die maßgebliche Unterstützung eines protestantischen Monarchen.
Dieser preußische König sah in dieser gotischen Architektur des 13. Jahrhunderts nichts weniger als ein Sinnbild der Einigkeit von Thron, Altar und Volk. Und so wird eben der Dom zu einem Symbol nationaler Einheit. Und das passt natürlich zu dem Bestreben der preußischen Könige nach Wiederherstellung des Deutschen Reiches unter preußischer Führung, was ja dann 1871 sich mit dem Zweiten Deutschen Kaiserreich eben auch verwirklicht.
So der Historiker Joachim Oepen, stellvertretender Leiter des Historischen Archivs des Kölner Erzbistums. Als Friedrich Wilhelm IV. Am 4. September 1842 feierlich den Grundstein für den Weiterbau des Kölner Doms legt, betont er in seiner Ansprache das Überkonfessionelle.
Es ist das Werk des Brudersinns aller Deutschen, aller Bekenntnisse. Und das große Werk verkündet den späteren Geschlechtern von einem durch die Einigkeit seiner Fürsten und Völker großen, mächtigen, ja den Frieden der Welt unblutig erzwingenden Deutschland. Der Dom zu Köln, das bitte ich von Gott, rage über diese Stadt, rage über Deutschland, über Zeiten reich an Menschenfrieden, reich an Gottesfrieden, bis ans Ende der Tage.
Der preußische König hat guten Grund, gerade in Köln den überkonfessionellen Gemeinsinn aller Deutschen zu beschwören. Einige Jahre zuvor war dort die Keimzelle eines massiven Konflikts zwischen der katholischen Kirche und der überwiegend protestantisch orientierten preußischen Staatsmacht. Ausgelöst wurden diese Kölner Wirren durch den seit 1835 amtierenden Kölner Erzbischof Clemens August Freiherr Droste zu Fischering.
Droste Fischering versucht sehr massiv einzuwirken auf die Bonner Universität, denn da werden die angehenden Theologen ausgebildet. Und in Bonn sind sehr stark vertreten die Lehren des Theologen Georg Hermes, der selber in Bonn gelehrt hatte und der versucht hatte, eine wissenschaftlich rationale Begründung des Glaubens zu geben, also eine spätaufklärerische geistige Ausrichtung. Und der Droste Fischering versucht nun durch allerlei Eingriffe dagegen vorzugehen. Es war letztlich das politische Ziel, die Priesterausbildung aus der staatlichen Einflusssphäre herauszulösen. Letztlich brachte er dann die theologische Fakultät in Bonn faktisch zum Erliegen.
Aber es gibt noch einen weiteren Streitpunkt. Um die preußische Rheinprovinz verwalten zu können, entsendet Berlin hunderte Staatsbeamte, die sich dort niederlassen, Frauen kennenlernen und Familien gründen. Diese Mischehen zwischen den meist protestantischen Preußen und den katholischen Rheinländerinnen sind dem konservativen Erzbischof ein Dorn im Auge. Zwar hatte sein Vorgänger diesen Mischehen tolerant gegenübergestanden und mit Berlin, am Papst vorbei, eine entsprechende Duldungskonvention beschlossen. Droste zu Fischering setzt jedoch seine strenge, papsttreue Haltung durch, nach der die Kinder, die aus diesen bikonfessionellen Ehen hervorgehen, unbedingt katholisch zu taufen und zu erziehen sind. Das Maß ist voll, findet man in Berlin. Unterstützt von seinem Kabinett enthebt der damalige Preußenkönig Friedrich Wilhelm III. Den Kölner Erzbischof seines Amtes und weist ihn an, Köln zu verlassen. Doch der widersetzt sich der Anordnung. Die Situation eskaliert.
Infanterie zieht dann eben im November 1837 in der Gerionstraße, wo das Palais des Erzbischofs steht, auf. Also die höchsten preußischen Staatsvertreter dringen dann unangemeldet beim Erzbischof sozusagen ein und versuchen ihn zum freiwilligen Amtsverzicht zu überreden. Droste Fischering lehnt das natürlich strikt ab und dann wird er tatsächlich vom Militär abgeführt, dann in die Festung Minden verbracht. Droste Fischering sollte Köln nie mehr wiedersehen. Aufgrund dieser völlig überzogenen Vorgehensweise wird dieser unpopuläre, unbeliebte Erzbischof über Nacht sozusagen zum Märtyrer und beliebt.
Die Vorgänge in Köln führen zu einer ungeahnten Solidaritätswelle unter den Katholiken im gesamten deutschsprachigen Raum. Die erstarkte katholische Bewegung wird zu einem Machtfaktor in Preußen. Als es in Köln und anderen Städten zu antipreußischen Protestmärschen kommt, nimmt der König Verhandlungen mit dem Papst auf und zeigt sich, zumindest in der Frage der Mischehen, kompromissbereit. Der abgesetzte Erzbischof wird aus dem Hausarrest entlassen, zieht sich aber geschwächt nach Münster zurück und wird bis zu seinem Tod durch Johannes von Geißel vertreten, der 1845 offiziell sein Amtsnachfolger wird. Von Geißel gilt zwar als kirchlich konservativ und papsttreu, aber auch als loyal dem preußischen Königshaus gegenüber. Die Feierlichkeiten zur Grundsteinlegung für den Weiterbau des Kölner Doms nutzt er, um öffentlich die Verständigung zwischen dem neuen preußischen König, Friedrich Wilhelm IV., und der katholischen Kirche zu demonstrieren. Eine diplomatische Meisterleistung. Doch der Konflikt zwischen preußischem Staat und katholischer Kirche gärt weiter. 1871 entbrennt im gerade ausgerufenen Deutschen Kaiserreich zwischen den beiden Kontrahenten, Reichskanzler Otto von Bismarck und Papst Pius IX., ein wahrer Glaubenskrieg. Bei diesem Kulturkampf geht es darum, wer im schulischen Bereich, bei der Priesterausbildung, bei der Ernennung von Priestern oder bei Eheschließungen das Sagen hat.
Zudem kommt, dass sich inzwischen das Zentrum, die Zentrumspartei, als politischer Arm des Katholizismus ganz gut entwickelt hat. Die haben direkt bei den ersten Reichstagswahlen Wahlerfolge, wie sie gar nicht erwartet worden wären, von 20% und mehr.
Bismarck, dem die erstarkte katholische Kirche mit ihrer ultramontanen Ausrichtung, also ihrer Romtreue, suspekt ist, will um jeden Preis staatlichen Einfluss und Kontrolle auch in religiösen Belangen durchsetzen. Mit einem Gesetzespaket und weiteren Maßnahmen will er den Einfluss der Kirche beschränken.
Es werden Ordensgemeinschaften aufgehoben und man versucht eben, etwa Personalentscheidungen der Bischöfe an eine staatliche Genehmigung zu koppeln. Stichwort Ernennungen von Pfarrern. Und gegen diese preußischen Gesetze, da leisten nun die Bischöfe passiven Widerstand.
Das katholische Köln wird auch im Kulturkampf zum Hotspot der Auseinandersetzungen zwischen Staatsmacht und Kirche. Und es kommt zu Szenen, wie man sie schon einige Jahrzehnte zuvor erlebt hatte. Der besonders renitente Kölner Erzbischof Paulus Melchers wird in seinem Palais verhaftet und für 6 Monate ins Gefängnis gesperrt. Um weiteren Restriktionen durch die Staatsmacht zu entgehen, flieht Melchers kurz nach seiner Entlassung in die niederländische Stadt Maastricht, wo er in einem Franziskanerkloster unterkommt. Auch er wird seines Amtes enthoben, auch er ist nicht dabei, als es Mitte Oktober 1880 im Beisein von Kaiser Wilhelm I. wieder etwas zu feiern gibt in Köln, die Vollendung des Dombaus.
Wie der preußische Staat dafür sorgte, dass der Kölner Dom doch noch fertig wurde, Alfred Schmitz berichtete. Und das war Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.